Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten zu unserer Sendung Talk Schweiger – Annäherungen an den letzten deutschen Auteur. In dieser Stunde wollen wir im Deutschlandfunk Kultur dem filmischen Werk eines wahren Tausendsassers auf die Spur kommen, dem Schaffen von Tillmann Valentin, genannt Till Schweiger. Was Sie über unseren Gesprächsgegenstand wissen sollten: geboren 1963 in Freiburg im Breisgau, trat Till Schweiger Anfang der 90er Jahre als Schauspieler in der ARD-Serie Lindenstraße und dem Film Manta Manta hervor. Als seinen Durchbruch kann man wohl den Auftritt in der Comicverfilmung Der bewegte Mann von 1994 bezeichnen. Der Film zog, nicht zuletzt wegen Schweigers Sexappeal, über 6 Millionen Zuschauer in seinen Bann und machte aus dem Schauspieler einen Star. Der Publikumsliebling begnügte sich allerdings nicht mit dieser Rolle. Till Schweiger legte in der Folge eine Karriere hin, wie sie für das deutsche Kino eine absolute Seltenheit ist. Das Multitalent tritt bis heute in Personalunion auch als Produzent, Regisseur, Drehbuchautor und Cutter seiner Filme auf. So begeisterte Till Schweiger ein Millionenpublikum und formte zugleich ein idiosynkratisches Werk, das seinesgleichen sucht in der deutschen Filmlandschaft. Daher auch der Untertitel unserer Sendung: Annäherungen an den letzten deutschen Auteur. Unternommen werden soll diese Reise durch die schillernde Filmografie Schweigers in einem Gespräch zweier Kritiker. Ich begrüße zum einen Jochen Werner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Jochen Werner ist dem einen oder anderen Hörer vielleicht bekannt als Mitglied des stählernen Filmclubs STUK, einer besonders eigenwilligen Fraktion im Parlament der hiesigen Cinephilie. Und mit von der Partie ist zum anderen Matthias Dell.
Schönen guten Abend.
Der als ARD-Sonntagabend-Krimi-Kritiker auch Schweigers Ausflug in den Tatort verfolgt und die Gesprächsführung innehat. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Jochen Werner, wir wollen sprechen über das Werk von Till Schweiger. Die Sendung trägt den Untertitel Annäherung an den letzten deutschen Auteur. Da entsteht Klärungsbedarf. Was hat es mit dem Begriff Auteur auf sich und warum denken wir dabei an Till Schweiger?
Ja, der Begriff Auteur kommt ja eigentlich aus der klassischen französischen Cinephilie und bezeichnet den Autorenfilmer. Also zunächst mal ganz basal kann man sprechen von dem Filmemacher, der auch die Bücher für seine Filme selbst schreibt, aber auch von dem Filmemacher, der das nicht tut und der aber eine ganz klar feststellbare künstlerische Handschrift entwickelt.
Wir denken da an Figuren wie Jean-Luc Godard zum Beispiel.
Genau, zum Beispiel. Bei Till Schweiger ist es nun so, ich habe mir über die letzten Wochen hinweg das Gesamtwerk von Till Schweiger angeschaut. Das sind 13 Regiearbeiten bis heute. Und ich war doch sehr überrascht, als ich das getan habe, weil ich eigentlich mit dem, was ich da gesehen habe, nicht gerechnet habe. Ich habe mit kommerziellem deutschem Mainstream-Kino gerechnet, das relativ professionell auf die Bedürfnisse des Publikums zugeschnitten ist. Und was ich dann aber tatsächlich gesehen habe, das war eigentlich ein zutiefst persönliches, auch ein obsessives und total idiosynkratisches Werk. Ein Till Schweiger-Film erkennt man sofort. Er hat eine ganz klar feststellbare Bildsprache. Er hat auch eine Erzählweise, die also mehr den eigenen persönlichen Obsessionen folgt, als dem, was man jetzt von einer deutschen Beziehungs- oder Familienkomödie erwarten würde. Und das hat mich dann mitunter verstört, aber eigentlich immer fasziniert. Und deswegen bin ich dann zu der These gekommen, dass es sich bei Till Schweiger eigentlich um den letzten Auteur des kommerziellen deutschen Kinos handelt.
Inwiefern ist es dafür wichtig, dass, was wir ja auch schon gehört haben, er sehr viel Kontrolle bei seinen Filmen hat? Also nicht nur als der Darsteller, der natürlich wichtig ist für den kommerziellen Erfolg der Filme, als Attraktor, die Leute ins Kino zu ziehen, sondern eben auch als Produzent, als Regisseur, als Drehbuchautor, als Cutter in Erscheinung tritt.
Ich glaube, dass es diese Art, Filme zu machen, überhaupt erst möglich macht. Weil Till Schweiger, glaube ich, ein relativ ungefilterter Filmemacher ist. Also man muss, glaube ich, auch so ein bisschen sich da von der Vorstellung verabschieden, von dem Filmemacher, der also super reflektiert eigentlich ein bestimmtes Thema sich vornimmt und im Grunde seinem Publikum irgendwie die Welt erklärt. Ich glaube, dass Til Schweiger eher die Art Filmemacher ist, durch den ganz viel durchfließt. Manchmal hat man bei diesen Filmen den Eindruck, dass die Dinge direkt aus seinem Kopf, aus seinen Hirnwindungen heraus auf die Leinwand fließen. Und ich glaube, diese Art von Filmen wird auch ermöglicht dadurch, dass er relativ wenig Leute um sich herum hat, die dann bestimmte Ideen auch einfach mal rausschmeißen. Also es gibt da eigentlich keine Filter mehr. Und was Til Schweiger auf die Leinwand werfen will, das wirft er auf die Leinwand, weil er selbst produziert, weil er selbst schneidet am Ende. Also er hat totale Kontrolle über diese Filme.
Und im Prinzip kann man das ja auch sehen als etwas, was Künstlerstatus definiert, was Künstlertum definiert, dieses Mediumshafte, wo etwas hindurchfließt. Und was man bei Schweiger, würde ich sagen, ein kleiner Nebenaspekt ja auch daran sehen kann, dass er auf Kritik sehr, sehr porös agiert und da also ganz stark nach Anerkennung und Würdigung sucht. Und das ist ein Motiv, was auf jeden Fall für mich auch dafür sprechen muss, dass man dieses Werk auf jeden Fall als das eines Künstlers denken muss, was im ersten Moment bei vielen Leuten vielleicht nicht der Fall wäre. Ich schlage vor, wir widmen uns jetzt konkret den Werkabschnitten. Wir haben dazu eine Einteilung getroffen von 5 Kapiteln, in denen wir versuchen werden, ein wenig Ordnung und Orientierung im Werk von Til Schweiger zu schaffen.
Komödien pflastern den Weg zum Erfolg des Filmemachers Til Schweiger. Mehr als 10 Millionen Eintrittskarten wurden allein für Kein Ohrhasen und Coco Vin verkauft. Beide Werke verbindet mehr als der kindlich-spielerische Titel. Es sind Filme über die Liebe, die zugleich etwas über Geschlechterverhältnisse erzählen. Kein Ohrhasen von 2007 ist der 3. Langfilm von Til Schweiger. Der Hauptdarsteller, ein von Schweiger gespielter Boulevardjournalist, wird zu Sozialstunden in einem Kindergarten verdonnert, indem er eine Klassenkameradin wieder trifft, die er früher immer geärgert hatte. Boy Meets Girl mit Happy End. Coco Vin von 2011 widmet sich einem Thema, das gesellschaftlich an Verbreitung zunimmt, dem Lebensmodell der Patchwork-Familie.
Jochen Werner, am Beginn von Kein Ohrhasen steht eine Setzung, die in meinen Augen programmatisch ist. Jürgen Vogel, ein Schauspieler, der in Produktionen unterwegs gewesen ist, die man vielleicht mit dem Begriff von deutschem Arthouse verbindet, wird dort vorgeführt als eine Karikatur seiner selbst, der eben mit diesem Arthouse-Bereich, aus dem er kommt, es wird auch ein Film explizit genannt, Das Leben ist eine Baustelle von 1995, bricht. Er hat sich, das ist eine schöne Übertreibung, in Amerika neu erfunden, hat sich auch makeovern lassen, wenn man das so sagen kann. Also seine Zahnlücke zum Beispiel, die als charakteristisch gilt und vielleicht sogar eine Metapher ist für dieses poröse, nicht kommerziell erfolgreiche, sondern künstlerisch interessierte Arthouse-Kino, hat sich seine Zahnlücke also schließen lassen durch ein vollkommen neues, blendendes, weißes Gebiss. Der wird interviewt von dem Boulevardjournalisten, den Til Schweiger spielt. Und in dieser Setzung, also so mit in den Film reinzugehen, der ja am Anfang von Til Schweigers Erfolg als Regisseur steht, ist in meinen Augen schon eine deutliche Markierung. Wie geht es dann weiter und vor allen Dingen, was hat es mit der Form der Komödie auf sich, die Til Schweiger dort wählt?
Ja, ich würde zunächst mal sagen, dass das ein ziemlich brillanter Einstieg in diesen Film ist. Ich halte das für das komödiantische Highlight wahrscheinlich im Gesamtwerk von Til Schweiger. Es ist wirklich sehr, sehr komisch. Der Film selber hält dieses Niveau dann nicht unbedingt immer. Aber ich würde zustimmen, dass es programmatisch ist, insofern, dass Til Schweigers Kampf mit dem deutschen Kino und auch mit der deutschen Filmkritik, der Rezeption seiner Filme ja schon sprichwörtlich geworden ist. Und er schreibt tatsächlich in seine Filme immer wieder Szenen rein, legt die Protagonisten in den Mund, wo es um das fürchterliche deutsche Kino geht, die all die Arthouse-Filmemacher, die halt Filme machen, die keiner sehen will. Und Bulli Herbig hat aber mehr Zuschauer. Und das ist also eindeutig eine der vielen Obsessionen des Tilman Valentin Schweiger. Es geht dann weiter in diesem Film, in dem dieser Protagonist, der Boulevardjournalist Ludo, bei der Ausübung seiner beruflichen Pflichten durch ein Glasdach in einem Wellness-Hotel mit dem nackten Hintern in die Hochzeitstorte von Wladimir Klitschko fällt und daraufhin von einer Richterin, selbstverständlich von einer Richterin, zu Sozialstunden in einem Kindergarten verurteilt wird. Also wie viel Sinn das schon mal macht, sei juristisch betrachtet, sei dahingestellt. Jedenfalls landet er dann aber im Kindergarten, in dem Nora Tschirner arbeitet. Und die beiden kennen sich von früher schon aus dem vom Schulhof.
Wenn ich da kurz intervenieren darf, ist das klassisches Komödienmaterial, was wir da erleben. Also jemand, der eigentlich ganz woanders unterwegs ist, nämlich in dieser Sphäre der Reichen und Schönen, Klitschko und Yvonne Katterfeld heiraten, Jürgen Vogel sitzt einem gegenüber und der dann praktisch auf einen anderen Sektor gezogen wird, obwohl das im Film ja auch nicht auseinandergehalten wird. Alle Figuren, ob sie Kindergärtnerin sind oder eben reich, schön und berühmt, verkehren in denselben Etablissements. Aber die Frage, ist das Komödienmaterial zu sagen, da muss jetzt einer praktisch ganz woanders hingehen und versuchen, irgendwie Abbitte zu tun für das, was er getan hat, der Öffentlichkeit angetan hat, nämlich zu stören bei dieser Hochzeitsfeier.
Es ist eigentlich klassisches Komödienmaterial, würde ich sagen. Aber die Art und Weise, wie der Film das auslotet, ist eigentlich nicht klassisch. Normalerweise in einem Mainstream-Film dieser Strickart würde man eigentlich davon ausgehen, dass Til Schweigers Protagonist eine Läuterung erfährt und am Ende als ein anderer aus diesem Erlebten hervorgeht. Diese Läuterung bleibt hier aber im Grunde in Ansätzen stecken. Es gibt eine sehr schöne Szene eigentlich da drin. Da geht es um eine Rückblende, in der der 20 Jahre ältere Til Schweiger und Nora Tschirner angeblich als Kinder auf demselben Schulhof gespielt haben. Til Schweiger war im Grunde damals schon so ein bisschen der Schulhofbully, derjenige, der sie immer so ein bisschen gedemütigt hat. Sie hat damals schon eine Brille getragen, hat eine große Zahnspange gehabt und war also da viel Spott ausgesetzt. Und normalerweise würde man davon ausgehen, dass Til Schweiger jetzt eigentlich das Falsche seines Handelns erklärt in diesem Moment. Das geschieht aber genau nicht, sondern wir sehen diese Rückblende. Daraufhin schalten wir wieder in die Gegenwart und Til Schweiger lacht sie noch einmal aus. Also im Grunde wird diese Demütigung in der Gegenwart noch einmal wiederholt. Und das bringt, glaube ich, einen Punkt ganz gut irgendwie zum Vorschein, der Til Schweigers Protagonisten und seine Rolle in diesen Filmen auch gut erkennbar werden lässt. Til Schweiger ist im Grunde nicht bereit, sich zu verändern. Er ist kein besserer Mensch am Ende dieser Filme, sondern er erwartet bedingungslos, auch in all seiner Schweigerhaftigkeit geliebt und bestätigt zu werden. Also es ist im Grunde auch ein relativ narzisstisches Projekt.
Wenn wir kurz auf der Ebene des Films bleiben, wie schafft es der Film dann, das, was ja das Ziel sein muss der romantischen Komödie, nämlich dass sich die damals von ihm gedemütigte und heute im Prinzip wieder ausgelachte Nora Tschirner dann doch noch in diese Figur verliebt? Gelingt es elegant? Was für ein erzählerisches Register zieht der Film an dieser Stelle?
Es gelingt im Grunde überhaupt nicht elegant, sondern es ist eine Behauptung. Also Til Schweigers Figur ist in allen seinen Filmen immer der ganz tolle Hecht. Das ist die absolute Setzung. Alle Frauen sind in ihn verliebt. Nora Tschirner erklärt ihm das in Kein Ohrhasen auch einmal ganz explizit. Und wenn man als Mann mit einer Frau mal ins Bett geht, als One-Night-Stand und das dann vielleicht nochmal wiederholt, spätestens beim vierten, fünften Mal ist die Frau automatisch verliebt. Also das ist so das Geschlechterregime, das da auch aufgefahren wird.
Das heißt, wir erleben einen Film, der eine Konstruktion hat, die man jetzt in Sachen Plausibilität schon etwas schwierig finden könnte, insofern, dass sie nicht unbedingt originell es schafft zu vermitteln, was ihr Ziel ist, nämlich aus dem ungleichen Paar am Ende ein romantisches, sich Liebendes zu machen. Was schon spezifisch ist für die Schweigerfilme, das kann man so sagen. Dass nämlich Schweiger einfach als der Schweiger, der er ist, da drinnen sitzt und eigentlich das ganze Spiel, um diesen Begriff zu wählen, auf ihn zulaufen muss. Und gerade bei Kein Ohrhasen ist das ja auch schön zu sehen. Wann kommt denn jetzt dieser Moment, wo plötzlich zwischen beiden, die sich irgendwie früher nicht gemocht haben und jetzt auch irgendwie erstmal nicht mögen, weil er keine Lust auf diesen Sozialdienst hat und sie keine Lust auf ihn hat, wann kommt der Moment, wo sie sich näher kommen? Und das ist, wenn ich mich recht erinnere, eine Szene, in der es wiederum ein Problem mit einem Kind gibt, also outgesourced quasi an das Kind, die Sorge um das Kind, das ins Krankenhaus gebracht werden muss. Und in dem Moment passiert irgendeine Form von Nähe, von Verbindung.
Das ist tatsächlich eine ganz interessante Beobachtung, weil sie auch in den Film Kuckuwäh zum Beispiel mit reingreift. Das ist ja im Grunde eine Kuckuckskind-Geschichte. Also Schweiger dupliziert im Grunde den Protagonisten, den er auch in Kein Ohrhasen schon spielt, also den ganz tollen Hecht, der in dem Fall wirklich die eine Affäre kaum rechtzeitig aus der Wohnung schmeißen kann, bevor die nächste schon wieder vor der Tür steht, und wird in dem Fall von seiner Ex, die inzwischen eine erfolgreiche Schriftstellerin geworden ist, wieder kontaktiert, weil sie unbedingt möchte, dass er das Drehbuch für die Kinoadaption ihres Bestsellers schreibt. Also da haben wir eine schon gescheiterte Beziehung, die nach Jahren wieder quasi aus der Mottenkiste geholt wird, weil obwohl er sie fürchterlich behandelt hat in dieser Beziehung, wie wir auch erfahren dann im Laufe des Films, sie ihn trotzdem über all diese Jahre nicht vergessen konnte und jetzt eigentlich auch dieses ganze Modell aufzieht, um ihn zurückzubekommen. Das ist ganz klar, dass das von Anfang an das primäre Ziel ist. Das geschieht letzten Endes am Ende auf einer stabilen Basis, dadurch, dass plötzlich ein Kind, also das von Emma Schweiger, von seiner Tochter gespielte Kuckuckskind Magdalena ins Spiel kommt, die bei ihm, also vor der Wohnungstür quasi abgesetzt wird.
Könnte man sagen, vielleicht um diese beiden Filme zusammenzudenken, dass es da ansatzweise auch darum gehen könnte, dass diese Männerfigur, die Til Schweiger vorstellt, Verantwortung übernehmen soll. Ich will das kurz ausführen, weil es gibt ja auch parallel eng geführt sein Familienleben, was immer Gegenstand von Boulevardberichterstattung und auch überhaupt von PR für sich selbst gewesen ist. Die Kinder sind selber in den Filmen stark präsent. Das heißt, so eine Trennung von Familie und Beruf findet bei Til Schweiger in dem Sinne nicht statt. Und in dem Moment, wo er also hervortritt, ist er ja bereits der vierfache Vater. Er ist aus Amerika zurückgekommen. Seine Karriere dort hat nicht so funktioniert, wie er es vielleicht geglaubt hatte oder hoffte, und kommt zurück und fängt an, diese Filme zu machen, in denen es immer darum geht, dass der Mann, ich würde sagen, das Urbild des Til Schweiger-Mannes ist ja gerade auch da, der Untreue von allen Begehrte, den wir in Der bewegte Mann gesehen haben, damals Regie Sönke Wortmann, und der jetzt anfängt, in so familiäre Pflichten reinzukommen. Also in Keine Oasen wäre es überhaupt die Möglichkeit, eine Beziehung mal zu führen, die länger als ein One-Night-Stand dauert. Und in Coco Vell ist es dann über die Konstruktion der Patchwork-Familie auch so etwas wie Verantwortung für die Familie. Kann man diese Filme auf der Ebene lesen, dass es darum geht, eine Verantwortung für sowas wie Familie und Beziehung zu übernehmen?
Man kann das schon so sehen. Die Frage ist halt, ob nicht all das an ihren Protagonisten abperlt. Im Grunde geht es schon darum, den promisken Mann in einem familiären Konstrukt unterzubringen. Aber der Preis, den diese Protagonisten dafür bezahlen müssten, nämlich sich selbst auch zu verändern, den zahlen sie eigentlich nicht. Also sie geben oberflächlich betrachtet ihren Lebensstil auf und gehen halt nicht mehr mit einem Groupie nach dem anderen ins Bett. Aber ihren Charakter im Grunde verändern sie eigentlich überhaupt nicht. Dieses Familienbild ist natürlich tatsächlich interessant, weil sich das auch in der ganzen Produktionsweise und der Arbeitsweise von Schweiger widerspiegelt. Er besetzt sehr regelmäßig seine Töchter in teils tragenden und teils kleinen Rollen in seinen Filmen. Sein Sohn arbeitet mittlerweile als Kameramann. Also im Grunde ist sein Barefoot-Film auch ein richtiger Familienbetrieb. Und Schweiger kann man, glaube ich, schon auch als einen unbedingten Familienmenschen betrachten in der Hinsicht. Aber an den Protagonisten seiner Filme perlt da sehr viel ab.
Das ist vielleicht ein interessanter Ausgangspunkt, um zu schauen, was passiert, wenn diese erfolgreichen Filme dann ein Sequel bekommen, nämlich eine Fortsetzung, die weiterhin Kasse machen soll.
Wo Erfolg herrscht, liegt die Fortsetzung nahe. Zwei Urküken und Coco Vell 2 kamen als Sequels ins Kino und begeisterten insgesamt 7 Millionen Zuschauer. Die Herausforderung bestand in beiden Fällen darin, das am Ende der Vorgängerfilme etablierte Glück wieder kaputt zu machen, damit sich im Finale erneut versöhnt werden kann. So geht es in Zwei Ohrküken um die Frage, wie eine heterosexuelle Paarbeziehung gelingen kann, vor dem Hintergrund von Gewöhnung. In Coco Vell 2 wird das Ringen der Beteiligten mit den jeweiligen Rollenbildern im komplexen Geflecht der Patchwork-Familie verhandelt.
Jochen Werner, zwei Sequels von zwei erfolgreichen Filmen, schwierige Aufgabe, wie variiert man etwas, was doch eigentlich das Gleiche wie vorher sein soll? Welche Antwort finden die Filme darauf?
Ich würde sagen, anhand von Zwei Ohrküken und Coco Vell 2 finden sie eigentlich gar keine Antwort. Das sind also definitiv zwei der merkwürdigsten Filme im Oeuvre von Til Schweiger. Insbesondere im Falle von Zwei Ohrküken würde ich auch sagen, dass es eigentlich eine sehr faule Fortsetzung ist. Es gibt dieses berühmte Zitat von Kurt Tucholsky, der hat gesagt, und darum wird beim Happy End im Kino meistens abgeblendet. Und obwohl man bei Til Schweigers Filmen eigentlich auch ob ihrer oftmals exzessiven Länge das Gefühl hat, dass Schweiger am Ende eigentlich sehr, sehr ungern abblendet, wenn er dann wieder aufblendet zu einer Fortsetzung, stellt man eigentlich immer schnell fest, dass er eigentlich gar nichts mehr zu erzählen hat. Also sowohl Coco Vell 2 als auch Zwei Ohrküken beginnen ja in dieser am Ende des ersten Films jeweils geschmiedeten Paarkonstellation, die eigentlich durch dasselbe auf den Prüfstand gestellt wird. Es sind dann eigentlich immer die dreckigen Socken des Mannes, die irgendwo rumliegen. Und weil Frauen sich über sowas immer aufregen, gibt es dann immer ein ganz fürchterliches Theater. Und am Ende dann tauchen irgendwelche Ex-Partner auf. Und die Frage nach dem Rückfall in alte Verhaltensmuster, in alte Lebensweisen steht dann plötzlich im Raum. Und letzten Endes dreht man Kreise. Die Filme sind aber vor allem auch episodisch strukturiert und ergehen sich dann eigentlich oft wirklich in einer Abfolge von Episoden, die kaum noch irgendwas miteinander zu tun haben.
Wenn wir kurz auf dieses Phänomen Länge fokussieren. Die Filme haben meistens 2 Stunden Laufzeit und Dramaturgie ist im klassischen Sinne ihre Stärke nicht. in meinen Augen. Es gibt sehr viele Momente, wo man auch Gefühl hat, der Witz könnte schneller präsentiert werden. Es wird etwas sehr lange ausgeweist. Es wird ein Dialog, der im Prinzip mit zwei Sätzen erledigt wäre, über 5, 6 Wortwechsel geführt, obwohl eigentlich eben der Gag, die Pointe bereits erkennbar ist. Was heißt das für das Schauen? Muss man dann anders gucken? Muss man, also das Stichwort episodisch, guckt man eigentlich etwas, was idealerweise auf 10-minütigen Clips auf YouTube eigentlich schon besser portioniert wäre als in dieser geschlossenen Form, wie man sie aus dem Kino noch kennt?
Das ist eine interessante Sichtweise und vielleicht trägt das auch durchaus zur Popularität dieser Filme bei. Also zum Beispiel diese Jürgen Vogel-Episode aus Kein Ohrhasen, die ist mit Sicherheit auch auf YouTube also sehr gerne geklickt und wird dann auch so als Appetizer für so einen ganzen Film gerne genommen.
Aber da reden wir ja klassisch von einem Highlight, einem schönen Moment, der etwas zusammenbringt und komprimiert, was man eben gerne guckt. Was mit dem episodischen ich jetzt verstanden hatte, gemeint sein könnte, ist ja gerade dieses Moment, dass man, und das ist auch was Zunehmendes, glaube ich, je länger das Werk andauert, dass es Clips gibt, die häufig mit einer ziemlich schwer erkennbaren, relativ diffusen, gute Laune-Musik unterlegt sind, die manchmal so ein bisschen melancholisch streut, aber eigentlich meistens ganz gute Laune hat. Und dazu werden Bilder kompiliert, die eigentlich auch Bierwerbung oder Versicherung oder sowas machen könnten. Jubelnde, jauchzende Menschen zusammengeschnitten. Und das sind Passagen, die also wirklich über Minuten gehen und die sich auch häufen und die irgendwie eben Dramaturgie in klassischer Weise eigentlich vermeiden. Was sind das für Elemente? Ich habe das beim Schauen immer als etwas sehr Schwieriges empfunden, weil ich das nicht unmittelbar in das, was ich eigentlich von dem Film quasi erwartet hatte, Narration, wechselnde Höhepunkte, ich konnte das immer schwer integrieren.
Stimmt, da hast du tatsächlich recht. Also es gibt immer wieder diese Videoclip-artigen Sequenzen, wo dann alle Figuren plötzlich an irgendeinen Strand fahren und während ein Popsong vom iPod von Til Schweiger im Hintergrund läuft, dann irgendwelche Wassersportarten gemeinsam machen und sichtlich ganz viel Spaß dabei haben. Oder am Ende von Coco Vä 2 gibt es so eine Sequenz, die über den Abspann läuft, wo alle irgendwie im Wasser rumplanschen und sich gegenseitig nass spritzen und dabei aussehen wie die Manson Family auf einem ganz, ganz schlechten Trip. Dieses Werbespothafte haben die Filme ja schon auch auf jeden Fall. Da finde ich tatsächlich auch ganz interessant, dass Til Schweiger ja auch tatsächlich noch also viele andere Produkte im Repertoire hat als eben nur Filme. Er hat mehrere Hotels, er betreibt einen Barefoot Living Store, also tatsächlich ein Möbelgeschäft, in dem man sich die Wohnung so einrichten kann, wenn man ganz, ganz viel Geld übrig hat, dass sie dann so aussieht wie das Designerloft in Coco Vä. Er hat mehrere Restaurants, demnächst macht er ein Kreuzfahrtschiff auf. Im Grunde ist es wirklich ein Lebensgefühl, was Til Schweiger auch zu verkaufen sucht in all seinen Filmen. Also es ist das Versprechen, dass man eigentlich Teil dieser Welt werden kann, genauso wie man Teil der Welt der Prominenten sein kann, die eben in Kein Ohrhasen nur so einmal Enten füttern im Park mit Jürgen Vogel vom eigenen Leben entfernt ist.
Das ist ein interessanter Punkt, weil es da praktisch eine sehr geschlossene Corporate Identity gibt, könnte man sagen. Dieses ganze Barefoot-Living-Konzept wird ja relativ früh etabliert. Ich würde da auch sagen, auch beginnend mit Kein Ohrhasen. Es gibt da verschiedene Phasen, könnte man vielleicht unterscheiden. Es dominiert sehr viel Braun, Beige-Töne sind präsent.
Genau, diese Filme sehen im Grunde alle so aus, als hätte man sie durch eine große Schale Latte Macchiato gezogen.
Genau, und damit wird aber gleichzeitig der ja verbunden eine Aussage, die etwas über Geschmack sagt, obwohl wir uns eigentlich auf einem Niveau bewegen, was, glaube ich, in einem relativ standardisierten 4-Sterne-Boutique-Hotel das wäre, was man dafür hielt und was gerade vielleicht das Gegenteil von dem ist, was dann spezifischer Geschmack wäre, nämlich durch Kombination oder auch durch bestimmte individuelle Zugriffe auf Design, auf Möbel, auf Ausstattung, dass man dadurch eben Geschmack vorzeigen könnte. Hier sieht man eigentlich den Katalog dessen, was irgendwie so eine 4-Sterne-Hotelwelt unter irgendwie Reichtum, Wohlstand, Gemütlichkeit und so weiter versteht, inklusive abblätternder Farben, so eines Landhausstils, dann ist ja auch noch ein Punkt, wie sehr sehen diese Filme eigentlich nach Deutschland aus. Wenn wir also davon ausgehen, dass die in Deutschland spielen, dann muss man sagen, Til Schweiger schafft es doch immer wieder, sie sehr stark zu globalisieren. Da kommt Amerika ins Bild, es fahren Taxis herum, die man von da kennt. Es gibt Taxis, die wie in England das Steuer auf der anderen Seite haben. Wir haben Telefonzellen, die aus Amerika importiert worden sind. Kurzum, das, was die Komödie in Deutschland eigentlich macht, nämlich Berlin zu vermünchenrisieren, ist bei Til Schweiger noch mal einmal weitergedreht hin auf dieses Amerikanische. Sehen wir dann eigentlich deutsche Filme oder in welcher Gesellschaft spielen diese Werke?
Im Grunde sind all diese deutschen Städte in Schweigers Filmen komplett ortlos. Also man hat das Gefühl, diese Filme spielen eigentlich an Nichtorten. Wenn was aus Berlin zu sehen ist, hat man ohnehin den Eindruck, das Einzige, was Til Schweiger von Berlin kennt, ist Mitte. Und dann gibt es wirklich bis in kleinste Details hinein diese Anlehnungen ans amerikanische Kino. In manchen Filmen spielt er Polizeisirenen auf der Tonspur ein, die ausschließlich in den USA verwendet werden, die es in Deutschland so nicht gibt. Also das sind wirklich so kleine Dinge, die auch wirklich die eigentlich seine persönliche Obsession mit diesem Thema zum Ausdruck bringen. Das sind Sachen, die am Zuschauer mitunter auch einfach vorbeigehen oder die halt wie eben diese Telefonzellen zum Beispiel in zwei Ohrküken völlig ohne irgendwie vermittelt zu werden oder irgendeinen Anknüpfungspunkt zu haben, in den Film reingestellt werden. Also Til Schweigers Bezugspunkt ist somit auf jeden Fall immer das amerikanische Kino. Das fängt auch schon an mit seinem offiziellen Regiedebüt, mit dem Eisbär aus den 90er Jahren, wo er sehr stark nach so einer Tarantino-Ästhetik gegriffen hat und aber auch noch sehr stark mit Kontrasten zwischen Deutschland und USA gespielt hat, die auch komödiantisch fruchtbar gemacht hat. Hier ist es inzwischen eher so, dass Schweiger, glaube ich, großen Wert darauf legt, dass seine Filme nicht deutsch aussehen. Im Grunde kommt es einem manchmal regelrecht so vor, als wolle er die Schauplätze, an denen diese Filme gedreht sind, verstecken.
Wenn wir von diesem kleinen Exkurs zurückkommen zum geschlechterpolitischen Konzept, was wir gerade in dem Komplex Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken, Coco W. 1 und 2 sehen, da geht es ja ganz häufig um Beziehungen zwischen Paaren, zwischen Mann und Frau, die in meiner Wahrnehmung nicht viel Spielraum haben. Es gibt relativ deutliche Ansprachen von den Frauenfiguren, Nora Tschirner ist genannt worden, Jasmin Gerard wäre die andere, die eigentlich aussprechen, was die Männerfigur läutern könnte, was sie lernen könnte, was die Perspektive ist der Frau, die mit diesem Mann, der schwer zu domestizieren ist, weil er sein promiskes Leben, die Bewunderung, die permanent auf ihn zukommt, nicht abwehren kann und quasi gezwungen ist, permanent One-Night-Stands zu haben. Dass er also von diesen Frauen eigentlich erfährt, was sein Problem ist und das aber irgendwie häufig verstecken muss hinter Lügen. Man kann das wirklich so deutlich sagen. Es gibt, glaube ich, in Zwei Ohrküken einen Dialog, wo Nora Tschirner relativ deutlich macht, wie das Konzept der Schweigerfigur funktioniert. Er sagt, er hätte etwas gemacht, was er aber gar nicht gemacht hat und findet danach irgendwelche Ausreden, um zu erklären, dass es anders gewesen sei. Wo man ja schon sich fragen kann, wie kann man mit diesem Konzept quasi alt werden und Beziehungen, soziale Beziehungen führen. Und das, was danach passiert, ist, dass er mit seinem Gespusi Matthias Schweighöfer im Auto sitzt und das zurechtgeruckt wird über diese klassischen Frauen sind so, Männer sind so Geschichten. Das heißt, wenn man es jetzt mal als eine Metapher verbildlichen wollte, Schweigers Set besteht als Fußballspiel betrachtet darin, mit irgendwie nicht mehr sehr originellen Erklärungen etwas zu erklären, was eigentlich offiziell eine Lüge ist. Und der einzige Rückzugsort, also seine Abwehr praktisch, weil dieses Spiel relativ schnell so durchschauen und so durchspielen ist, durch die Gegnerin, wenn man so will, der einzige Abwehrpunkt ist, eine Mauer zu haben hinten drin, die sagt, Männer sind eben so. Und deswegen kann sich daran nichts ändern. Und deswegen kann praktisch die gegnerische Seite, die Frau, kein Tor machen, keinen Punkt machen. Was hat es mit diesem Geschlechterkonzept auf sich?
Dieses Geschlechterkonzept ist im Grunde, das ist was, was wir auch von Mario Barth zum Beispiel kennen, der da, glaube ich, in mancher Hinsicht auch so eine Art Geistesverwandter auch durchaus ist. Ein besonderer Kniff, den Schweiger in seinen Filmen immer wieder hinkriegt, ist, dass er diese Frauenfiguren dazu bringt, dass sie sich bei ihm entschuldigen müssen dafür, dass er sie die ganze Zeit fürchterlich behandelt hat. Es gibt da auch durchaus doppelte Maßstäbe. Also zum Beispiel eine Frau, die fremd geht, ist sehr viel schlimmer als ein Mann, der fremd geht, weil bei ihm liegt es halt letztlich in den Genen. Das ist das, was er normalerweise so tut. Und wenn er dann mal widersteht, wie er zum Beispiel in Coco Vert 2 den Avancen von einer als relativ nymphomanisch gezeichneten Babysitterin widersteht, dann erwartet er auch dafür, dass es als Heldentat gewertet wird. Wenn seine Partnerin hingegen einen Ausrutscher verzeichnet, ist es eine Katastrophe. Das wird auch später in Honig im Kopf nochmal sehr klar, wo das anhand einer Ehe mit jeweils wechselseitigen Seitensprüngen nochmal deutlich zum Thema gemacht wird.
Darauf werden wir also noch zu sprechen kommen.
Seinen Ruf als Ausnahmegestalt in der deutschen Filmlandschaft verdankt Til Schweiger den Komödien. Aber sein Herz schlägt für den Actionfilm. Mit Schutzengel hatte er sich zwischen den beiden Coco Vert-Filmen zum ersten Mal an einem Action-Thriller versucht, der mit Blick auf Schweigers Verhältnisse, muss man sagen, nur 700.000 Leute ins Kino lockte. Einen zweiten Anlauf nahm er in der Rolle des Hamburger Tatortkommissars Niklas Schiller. Zwar zeichnet Schweiger hier nur für die Darstellung verantwortlich, dennoch drückte er der traditionsreichen Reihe seinen Stempel auf. Nach 4 Folgen im ARD-Fernsehprogramm wagte die Episode Chiller Off Duty den Absprung ins Kino. Auch hier blieben die Zuschauerzahlen hinter den Hoffnungen zurück.
Jochen Werner, im Mittelteil wollen wir uns den Ausnahmen in Schweigers Werk widmen. Und da sticht vor allen Dingen Schutzengel hervor, oder?
Wenn es Sinn machen würde, von gut oder schlecht im Kontext mit dem Werk von Til Schweiger zu sprechen, dann würde ich sagen, dass Schutzengel wahrscheinlich der Film ist, der mir am besten gefallen hat.
Womit hat das zu tun?
Das hat damit zu tun, dass Til Schweiger als Filmemacher im Grunde einzig über einen ganz, ganz breiten Pinsel verfügt. Also alle Filme, die er skizziert, malt er mit ganz, ganz breiten Strichen. Und ich glaube, dass tatsächlich dieses Projekt eines am Blockbuster orientierten deutschsprachigen Genre-Kinos zu dieser Art Filme zu inszenieren wesentlich besser passt als zum Beispiel Romanzen oder Familienfilme, weil es bei denen auch darauf ankäme, sich in Menschen hineinversetzen zu können, die nicht Til Schweiger sind.
Der Film hat komischerweise durch geschicktes Marketing immer in der Anmutung gehabt, es ginge irgendwie um Afghanistan-Soldaten. Es ginge irgendwie um den Krieg in Afghanistan. Es ginge auch darum, dass den Leuten, die dort für Deutschland die Freiheit am Hindukusch verteidigen, wie es damals hieß, dass diesen Leuten nicht genug Respekt entgegengebracht wird. Interessanterweise gibt es am Anfang von Schutzengel eine Szene, wo so ein Auflauf geschieht. Und in dem Auflauf gibt es dann den Moment, wo einem Polizisten gedankt wird, was schon eine ziemlich deutliche Setzung ist, zu sagen, ich will der Ordnungsmacht, den Ordnungshütern aber Gedanken und Respekt erzeugen. Komischerweise hat der Film mit Afghanistan aber nur insofern zu tun, als dass es zwei Leute gibt, die von daher kommen, nämlich die von Til Schweiger gespielte Figur und sein Freund Moritz Bleibtreu.
Dafür hat aber damals die Marketingstrategie des Films sehr, sehr stark diesen Kontext herbeibemüht. Also es gab schon relativ lange, bevor der Film in die Kinos kam, gab es einen Werbespot, der aus Statements von in Afghanistan stationierten Soldaten bestand, die den Film gesehen haben. Also Schweiger hat tatsächlich die Weltpremiere seines Films in einem Soldatencamp in Afghanistan gefeiert und hat dann damals die dort stationierten Soldaten nach der Sichtung öffentlichkeitswirksame Statements in die Kamera sprechen lassen. Also das ist allein schon durch diese PR-Kampagne ein Film, der schon sehr stark sich daran anlehnt und den Afghanistan-Krieg als prägendes Moment eben in den Biografien seiner Protagonisten herbeizitiert. Es ist aber eben kein Kriegsfilm, sondern es ist ein zunächst urbaner, am Verschwörungsthriller geschulter und später dann ähnlich wie dem James-Bond-Film Skyfall ins Rurale ziehender Action-Thriller.
Wieso gelingt es da besser, als was wir bei der Komödie gesagt haben, wo Schweiger ja gewisse Sachen verweigert, die eigentlich in der Logik der Konvention lägen, die in der Logik der Form lägen? Warum ist der Thriller vielleicht das bessere Medium für ihn, um mit dem, was er macht, was er zur Verfügung stellen kann, erzählerisch, darstellerisch, regietechnisch, um damit zurechtzukommen?
Na, es ist zunächst mal einfach ein technokratischeres Genre, würde ich sagen. Also man muss schon auch sagen, dass diese Action-Set-Pieces, die er da inszeniert, durchaus beeindruckend sind. Die sind audiovisuell beeindruckend, die sind logistisch beeindruckend. Und also er versteht schon ganz gut, die große Leinwand damit auch zu füllen. Der Film schwächelt immer dann, wenn er versucht, näher an seine Figuren ranzukommen. Da könnte man auch sagen, wie alle anderen Filme von Til Schweiger im Grunde auch. Also es gibt dann auch zum Ende hin nochmal so ein relativ langes, retardierendes Moment, bevor es dann endgültig in den Showdown geht, wo es dann so um Paarbildung, Wahlverwandtschaften, Wahlfamilienbildung geht. Es gibt da eine Staatsanwältin, die auch natürlich auch eine Ex-Geliebte von Til Schweiger ist. Und am Ende finden dann dieser Ex-Soldat, die Ex-Staatsanwältin und das Ex-Waisenmädchen, gespielt von seiner Tochter, in einer neuen Familie am Pier von Brighton Beach zusammen.
Wobei Brighton Beach nur wirklich eine Ortswahl ist, die man weder am Anfang noch in der Mitte des Filmes irgendwie erwarten würde und die natürlich da nur gelingen kann, weil sie sentimental rückgebunden ist an den glücklichen Moment, den glücklichen Ort, an dem Til Schweiger und seine Ex, die dann wieder zur Frau wird, glücklich gewesen sind. Das ist aber schon eine sehr interessante Bewegung, dass wir eigentlich im Kopf haben, es ging ja um Afghanistan und letztendlich landen wir von Berlin über die Uckermark, die aber natürlich auch eher aussieht wie eine amerikanische Westernlandschaft oder irgendwas Savannenhafteres, landen wir dann plötzlich in Südengland am Meer und essen Fisch und Chips, weil das damals so schön gewesen ist. Jetzt ist die Frage, die Action-Szenen gelingen. Also das ist bei ihm ja ein ganz großer, ich würde fast sagen romantischer Traum auch, dass er eigentlich den deutschen Actionfilm machen könnte, dass er es schaffen könnte, dieses Genre, was ja sehr viel mit Geld zu tun hat und deswegen vielleicht für den deutschen Markt immer eine Herausforderung gewesen ist, dass er das mit neuem Leben füllen könnte.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es ein großer Schmerz für ihn ist, dass das in diesem Fall nicht gelungen ist oder für seine Verhältnisse nicht gelungen ist. Also für eine Produktion dieser Größenordnung sind ja 700.000 Zuschauer, auch im Vergleich mit den anderen wesentlich erfolgreicheren Filmen von Til Schweiger, dann doch nicht ausreichend. Und Schweiger selbst äußert auch immer wieder, dass er sehr stolz ist auf diesen Film, dass es wahrscheinlich auch sein Lieblingsfilm unter seinen bisherigen Arbeiten ist. Und dass er aber nicht bereit ist, diese Art von Kino letztlich für sich selbst zu machen. Also das Publikum hat ganz klar die Antwort gegeben, es hat nicht funktioniert. Es hat dann ja auch später noch einmal nicht funktioniert. Er hat dann ja noch den Nick-Chiller-Komplex im Rahmen der Fernsehreihe Tatort kreiert und auch ins Kino gebracht mit dem Film Chiller of Duty. Das war eigentlich ein noch katastrophalerer Flop.
Da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist der zweite Versuch, doch nochmal diesen Actionfilm hinzustellen. Er geschieht ja auch nach Honig im Kopf, nach dem großen Erfolg, also auf dem Höhepunkt eigentlich des Schweigerschen Schaffens, können wir sagen, lässt er sich verpflichten, für die ARD Tatortkommissar zu werden, mit der wahrscheinlich relativ klaren Zielstellung, sich eine Rampe zu bauen, von der aus er die 10 Millionen, die es da ja eigentlich mal gegeben hat, jeden Sonntag als Zuschauer, dass er von diesen 10 Millionen einfach ein paar mit ins Kino nimmt und dann es schafft, diesen Actionfilm erfolgreich zu machen. Man kann das in meinen Augen sehr stark nachvollziehen, wie die Programmpolitik gewesen ist. Da dann Teil 3 und Teil 4 als großes Finale mit der Panzerfaust durch Hamburg so hintereinander gesendet wird, dass dann im Prinzip das Feld bereitet ist, damit einen Monat später, 2016, dann der fünfte Teil ins Kino kommt, Chiller of Duty, hat nicht funktioniert und man könnte die lange Pause bis zur sechsten Tatortfolge, die Anfang 2020 gelaufen ist, daraus könnte man sehen, dass es doch so einen Moment der Enttäuschung und des Wiederzusammennehmens gab, um zu gucken, wie es nun weitergeht. Für den Tatort ist es insofern interessant, als er da jetzt auch geläutert reinkommt und man das Ringen merkt und interessanterweise ähnliche Konstruktionen wie in Keine Ohrhasen. Er wird nach seinem Eskapaden, nach seinen Globalabenteuern, wird er verdonnert zu einem Sozialdienst, diesmal auf der Insel Neuwerk, wo er mit problematischen Jugendlichen als Betreuer arbeiten soll. Wenn wir jetzt aber bei den Ausnahmen im Werk sind, vielleicht die Frage: Der Eisbär, bereits erwähnt, 1998, seine erste Regiearbeit. Inwiefern korrespondiert die mit diesem doch nicht komödiantischen oder nicht so explizit komödiantischen, actionreicheren Teil des Werkes?
Ich glaube, dass sich damals eigentlich schon so ein Traum von so einem deutschen Genre-Kino, das aber eigentlich nicht deutsch ist, manifestiert. Das fing eigentlich noch früher an mit Knockin' on Heaven's Door. Das war auch so ein Wunsch- und Traumprojekt von ihm, das er damals auch als Produzent erstmals selbst begleitet und realisiert hat. Regie geführt hat er damals noch nicht oder zumindest offiziell noch nicht. Ich glaube, dass Schweiger auch ein relativ eingreifender Produzent ist und oft dann eher als Co-Regisseur dann auch am Drehprozess teilnimmt. Bei Der Eisbär später war es so, dass er sich auch einen professionellen Co-Regisseur geholt hat. Er hat den Film zusammen mit Grant Hanman gemacht. Im Grunde ist es auch eine Variante auf Tarantino. Das fängt mit ganz klaren Zitaten auch an. Das fängt mit so einer Männerrunde im Gespräch an, wie die Männer am Beginn von Reservoir Dogs im Diner. Nur, dass es da nicht um Popkultur geht, sondern da sitzen ein paar Suffköppe in einer Kneipe am Stammtisch und fachsimpeln über Wurst und Pommes frites. Also deutscher wird es eigentlich nicht mehr. Und auch wenn dann die Musik reinknallt im Vorspann, dann läuft Ohoho, du bist so heiß wie ein Vulkan. Also tanze Samba mit mir, statt jetzt die Pop- und Rock Klassiker, die Tarantino einspielt. Das ist ein Film, der eigentlich auf eine ganz reizvolle Art und Weise auch mit diesen Gegensätzen spielt. Was heute in Schweigers Werk so überhaupt nicht mehr denkbar war, weil eben einfach dieser Ort Deutschland nicht mehr gewünscht ist. Also hier ist es wirklich eine Verpflanzung von Tarantinos Genre-Konzept aus den 90ern ins Ruhrgebiet.
Wenn wir jetzt die Assistenzregisseure erwähnen, weil Schweiger natürlich in dem Moment, wo er selber spielt, ja nicht hinter der Kamera stehen kann, um Action zu rufen und die Abläufe zu verfolgen. Natürlich wirkt er hinein, aber er braucht jemanden, der dann in dem Moment, wo er selber vor der Kamera steht, das erledigt. Da gibt es wechselnde Figuren. Eine Frage wäre, kann man das sogar erkennen, inwiefern sich die Filme da unterscheiden, je nachdem, wer das macht. Die zweite interessantere Beobachtung für mich ist aber die, dass der langjährige Assistent Thorsten Künstler heißt, weil das ja auch nochmal, wenn wir von dem Hintergrund von Schweigers Autorismus reden, eine sehr zumindest ironische oder pointierte Nachricht ist, dass also der Mensch, der die Filme letztendlich dann doch irgendwie regieführend verwaltet, Thorsten Künstler heißt, der dann selber ja mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger 2018 einen Film vorgelegt hat, Hot Dog, der sich wiederum aber auch überhaupt gar nicht so weit entwickelt von dem weg, was er sonst immer variiert hat.
Nein, ich finde, man kann das absolut nicht erkennen. Wenn man den Eisbär als die erste Arbeit mal rausnimmt und vielleicht noch Kein Ohrhase und Zwei Ohrküken, also den einzigen Animationsfilm, den Schweiger gedreht hat, für den er sich Unterstützung vom Fach geholt hat mit Maja Gräfin Rothkirch, die ansonsten so Filme wie Der kleine Eisbär macht und also wirklich aus dem Metier selbst kommt. Ansonsten, finde ich, sehen alle Filme von Til Schweiger von Barfuß bis in die Gegenwart hinein, von vorne bis hinten durchgeschweigert aus. Da ist nichts anderes spürbar. Ich finde eher, dass man immer wieder feststellt, dass eben eigentlich jeder äußere Einfluss in diesen Filmen nicht lesbar wird. Ich habe bei den seltsamsten Filmen von Schweiger mitunter den Eindruck, als hätte er im 7,5. Stock seines Barefoot Living Hotels am Timmendorfer Strand so eine kleine Tür, wo er so wie John Malkovich in Being John Malkovich hineinsteigt, wenn er anfängt, einen Film zu machen. Und dann tritt er eigentlich in seinen eigenen Kopf hinein. Und alle Figuren, auf die er da trifft, sind eigentlich nur Doppelgänger und Spiegelscherben seiner selbst. Und er führt dann mit denen so seltsame Stellvertreterkämpfe aus. Diese Seltsamkeit ist eigentlich das Faszinierende für mich an diesen Filmen von Til Schweiger.
Dann wenden wir uns der doch wieder zu.
Honig im Kopf von 2014 lässt sich ohne Umstände als Opus Magnum im Werk von Til Schweiger bezeichnen. Die Tragikomödie katapultierte den erfolgsverwöhnten Filmemacher noch einmal in neue Höhen. Über 7 Millionen Zuschauer und ein Remake in den USA, so lautet die Bilanz. Schauplatz der Handlung ist einmal mehr die Familie, das Thema die Demenzerkrankung des von Dieter Hallervorden gespielten Großvaters. Damit spannt der Film auch einen Bogen zu den Anfängen. Bereits Barfuß von 2005, Schweigers zweiter Regiearbeit, ging es um psychische Erkrankungen.
Jochen Werner, inwiefern ist es sinnvoll, den zweiten Film von Schweiger, der noch mal ein bisschen anders ist, würde ich sagen, als Kein Ohrhasen, als für mich der tatsächliche Auftakt, auch der kommerziell dann sehr erfolgreiche Auftakt zum großen Werk ist, wie der sich verbinden lässt wiederum mit seinem eindeutig größten Erfolg, nämlich Honig im Kopf. Was verbindet Barfuß und Honig im Kopf?
Zunächst mal würde ich auf jeden Fall sagen, dass Barfuß im Grunde der wirkliche Auftakt des Regiewerks von Til Schweiger ist. Wenn man der Eisbär als eine Vorübung gewissermaßen begreift, dann ist ein Barfuß im Grunde alles schon da. Und das soeben beschriebene, manische, auch idiosynkratische, sich immer wieder selbst bespiegelnde im Werk von Til Schweiger wird dann besonders prägnant, wenn sich wie in Barfuß und Honig im Kopf oder dem Remake Headful of Honey der Plot um psychische Krankheiten dreht. Barfuß ist im Grunde ein Roadmovie, wie auch Honig im Kopf. In Barfuß geht es um einen jungen Herumtreiber, wenn man so will. Til Schweiger ist beruflich noch nicht so gesichert wie in all seinen späteren Filmen, sondern ist eher so jemand, der tendenziell arbeitslos ist, ein bisschen rumjobbt und dann irgendwann so als Putzkraft in einer psychiatrischen Klinik landet. Da fliegt er auch ganz schnell wieder raus, weil er mit diesem geregelten Arbeitsleben überhaupt nicht kompatibel ist. Bevor das passiert, rettet er allerdings einer Patientin dort noch eher zufällig das Leben, woraufhin die sich auf ihn fixiert und ihm quasi hinaus aus der Klinik in die offene Welt nachläuft.
Sehen wir in diesem Krankheitsbild etwas verdichtet, dass praktisch sie durch ihre psychische Konstitution an ihn quasi gebunden ist, so sehr, dass sie ihm folgt? Ist das etwas, was eigentlich eine Metapher dafür sein könnte, was wir vorher schon beschrieben haben, nämlich dass Til Schweiger sich aufgrund seines Körpers, seines Appeals, des Ansturms von Frauen nicht erwehren kann?
Genau, einerseits das und andererseits manifestiert sich da aber auch eine ganz, ganz starke Institutionenkritik, die immer wieder in Til Schweigers Werk im Zentrum steht. Also diese Klinik wird hier auch als ein unmenschlicher, kalter, bürokratischer Ort gezeichnet. Und diese Frau, die also wirklich schwer traumatisiert ist, die von ihrer Mutter 20 Jahre lang in der Wohnung eingesperrt und nicht rausgelassen wurde, die also noch nie Kontakt mit anderen Menschen hatte und da nun völlig apathisch und katatonisch eigentlich in dieser Klinik sitzt, fixiert sich auf ihn und er ist dann gewissermaßen der Agent der Menschlichkeit, wenn man so will. Er kommt da rein und er geht mit ihr eben nicht auf der Basis von Expertise und Medizin um, sondern auf einer menschlichen Basis stellt sie damit auch immer wieder vor Herausforderungen. Aber wenn man diesem Film Glauben schenken will, dann ist letzten Endes alle psychiatrische Medizin Hokuspokus und es braucht eigentlich nur den richtigen Mann, um eine schwer traumatisierte, schwerkranke junge Frau wieder auf den richtigen Weg Weg zu bringen.
Oder wie wir in Honig im Kopf, Headful of Honey erleben, das richtige Kind. Weil da ist es ja auch so, dass der dement werdende Großvater von Dieter Hallervorden gespielt eben gerade nicht in die Klinik soll, wo professionelle Hilfe auf ihn warten könnte und wo Leute sind, die sich mit diesem Krankheitsbild auskennen, sondern er bleibt quasi im Schoß der Familie. Darüber läuft ja auch der Konflikt zwischen Til Schweiger und seiner von Jeanette Hein gespielten Frau. Die haben wir auch schon kurz gestreift, streifen wir vielleicht nochmal, in diesem Film wirklich aufs Allerübelste behandelt wird, eigentlich gar nicht vorkommt, wo man auch über Mütter nochmal reden müsste, aber ganz kurz bei dem Moment zu bleiben, auch da geht es darum, nicht in die Klinik zu gehen, sondern lieber ohne jede Verantwortung quasi den kranken Großvater mit dem fantasievollen, putzigen Kind durch Europa zu jagen, weil das irgendwas heilen würde. Das sind ja die Konzepte, die Schweiger mit seiner Kritik an der Institution dann vorlegt. Wie plausibel sind die?
Man kann im Grunde es so auf den Punkt bringen, Liebe, sei es die romantische Liebe oder die familiäre Liebe, bedeutet in den Filmen von Til Schweiger immer, dass Menschen komplett verantwortungslose, sich selbst und andere schwer gefährdende Dinge unternehmen, um sich gegenseitig ihre Zuneigung zu beweisen. In Honig im Kopf ist das ziemlich krass am Beginn dieses Roadmovies. Also der Film ist ungefähr eine Stunde lang Familienfilm, bevor diese Reise dann überhaupt losgeht. Und das beginnt aber damit, dass eben die Tochter, Emma Schweiger, hier den Großvater, gespielt von Dieter Hallervorden, ans Steuer des Autos setzt und also wirklich eine Massenkarambolage verursacht. Es bleibt aber komplett folgenlos. Es wird auch gar nicht mehr gefragt eigentlich nach den Konsequenzen dieser Unfälle, sondern es ist eine Liebestat und damit ist es zu rechtfertigen.
Das ist ja auch so bei den Wohnungsbränden, die in den Filmen erzeugt werden. Bei Coco Vert gibt es einen, bei Honig im Kopf brennt ebenfalls etwas. All diese Sachen haben meistens keine Konsequenzen, sondern laufen auf einer Ebene von Lausbubenstreich oder von passiert eben durch.
Genau, da merkt man auch, wie porös eigentlich so die Wirklichkeit in diesen Filmen wird. Also gerade in Coco Vert ist es schon ziemlich absurd, was diesen Brand angeht. Also die Tochter setzt da die Küche von Til Schweigers Designerloft in Brand. Man sieht einen Feuerwehr-Großeinsatz und ein rauchendes, brennendes Haus. Und am nächsten Tag ist alles wieder in Ordnung. Keinerlei sichtbare Rückstände. Also da sieht man auch, also wie sehr diese Filme eigentlich funktionieren in nebeneinander gestellten Episoden, die eigentlich gar nichts mehr so richtig was miteinander zu tun haben wollen.
Man könnte sagen, fast auch mit der Erkrankung aus Honig im Kopf zu sprechen, dass sie eine gewisse Form von Amnesie haben und eigentlich in jeder Szene schon vergessen haben, was in der vorherigen passiert ist.
Demenz als narratives Prinzip, davon kann man sprechen, ja.
Wenn wir jetzt diesen Komplex Liebe nochmal genauer anschauen, der kann also nur gewonnen werden durch die Zumutung kompletter Verantwortungslosigkeit, die dann wiederum dadurch entschuldigt werden soll, dass sich Liebe in solchen Momenten eben beweist. In diesen Konstruktionen ist ja die Rolle der Mutter sehr interessant. Das haben wir bei Honig im Kopf dann ausformuliert, weil da tatsächlich die Mutter eine tragende Rolle spielt. Wenn man guckt, woanders Mütter aufgezählt werden, sind die meistens abwesend. Ich erinnere an Merit Becker in Coco Vert, die in New York einen Prozess führen muss und deswegen ja überhaupt erst ihre Tochter zu Til Schweiger schickt. Wir haben aber auch in ganz vielen Markierungen, bei Schutzengel ist das zum Beispiel auch so, dass alle Probleme des Waisenkindes werden damit erklärt, dass die Mutter es nicht geschafft habe, einen Entzug hinzulegen. Ob Alkohol oder Drogen, wissen wir nicht. Kurzum, die Mutterfiguren in Til Schweigers Werk kommen nicht gut weg. Was sagt uns das?
Das ist schon richtig und das kommt auch in Honig im Kopf, denke ich, auf eine sehr explizite und auch wirklich unangenehme Art und Weise zum Ausdruck. Diese Spuren von Misogynie im Geschlechterverhältnis, diese doppelten Maßstäbe, haben wir schon kurz angesprochen. In diesen Szenen mit dem Ehepaar in Honig im Kopf tritt das sehr stark in den Vordergrund, obwohl Schweiger sich selbst auf angenehme Art und Weise in den Hintergrund nimmt. Also dem Film tut es ja sehr, sehr gut, dass er seine auch mit spürbarer Zuneigung und Wärme inszenierte Tochter Emma Schweiger, die den Film, wie ich finde, sehr gut trägt, zusammen mit Dieter Hallervorden, dass er den beiden so viel Raum gibt. Wirklich unangenehm wird es gegen Ende, wenn dann die Ehefrau tatsächlich ihre Verantwortung entdeckt. Die besteht nämlich darin, ihre eigene Karriere und ihre beruflichen Ambitionen komplett aufzugeben, um den kranken Schwiegervater fortan zu pflegen. Das ermöglicht dann überhaupt die Wiederherstellung dieses funktionierenden Familienkonstrukts. Also das steht auch überhaupt nicht zur Debatte, ob die Frau jetzt unbedingt diese Rolle einnehmen muss. Das ist einfach selbstverständlich. Das ist der Erkenntnisprozess dieses Films. Und man kann schon sagen, dass das eine Bewegung insgesamt durch Schweigers Werk und durch diese abwesenden Mutterrollen eigentlich darstellt. der darin kulminiert.
Man hat das ja auch bei den früheren Frauenfiguren, in die er sich verliebt und mit denen er die Beziehung probiert, wo dann tendenziell auch Mutterschaft entstehen könnte oder sogar entsteht. Und wo immer dieses Moment da ist, dass die Frauen ihm eigentlich relativ deutlich sagen, dass er ein Problem damit hat, wenn Frauen eben erstens machen wollen, was sie machen wollen und wenn sie zweitens irgendwie ihre eigene Meinung haben. Das ist etwas, was dann in der Honig-im-Kopf-Anlage eben am Ende quasi befriedet wird. Das ist das, was der Frau da abgenötigt wird, könnte man auch sagen. Das ist in gewisser Weise auch die Strafe, könnte man sagen, oder gehe ich damit zu weit?
Die Strafe, ja, ich denke schon, dass man das so sagen kann. Das wird dann auch in seinem nächsten Film nochmal sehr deutlich, seiner bislang jüngsten Regiearbeit, Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken, so der etwas ausufernde Titel dieses Films, wo dann wirklich die Misogynie und auch die Homophobie nochmal ganz neu kristallisieren in Schweigers Oeuvre.
Mit dem Blick auf die Mutter eine Frage noch, was ich mich gefragt habe, weil es eben das Obsessive hat im Blick auf diese Figuren, würde es vielversprechend sein, vielleicht mit so einer psychoanalytisch geschulten Lesart Schweigers Filme noch einmal Revue passieren zu lassen?
Ich glaube schon, dass es Ansätze dafür gibt, Schweigers Filme auch als ein fortwährendes Ringen mit seinen eigenen Dämonen zu betrachten. Ich glaube, wie gesagt, dass Schweiger kein sehr selbstreflektierter und auch kein selbstironischer Filmemacher ist. Das heißt, dass da schon relativ ungezügelt zum Ausdruck kommt, was ihn selbst auch vielleicht so an inneren Traumata, Unsicherheiten plagt.
Es gibt einen starken Umgang mit einer phallischen Symbolik. Häufig geht es auch um Penisgrößen und so weiter, wo man fast sagen könnte, aus dem Werk von Schweiger ahnt man, weiß man, dass die Figuren, die er spielt in dem Film, nicht den größten haben, obwohl er ja wiederum ein dauerndes Versprechen von Potenz ist, was seine sexuelle Attraktivität angeht. Da ist er komischerweise oder interessanterweise eine doch irgendwie differenziertere Figur, die noch über andere Punkte punkten muss als die reine Größe und damit das Zeichen für die Superpotenz. Andere Momente, in denen mir das auffällt, sind auch Blutungen, um die es häufig geht. Es gibt gerade in Klassentreffen überhaupt geschlechtliches Unterleibsrhetoriken. Was fängt man damit an?
Das prägt ja auch Schweigers Humorverständnis sehr, sehr stark. Also da geht es immer wieder um Pinkeln, Pupsen, Kotzen, Kacken. Also alles, was irgendwie körperlich ist, was mit dem Unterleib zu tun hat, wird von ihm auch sehr gerne für eine Pointe herangezogen. Darüber hat er sich ja zum Beispiel auch mit Dieter Hallervorden öffentlich zerstritten. Und das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Mann, der Pupswitze ins Drehbuch geschrieben hat, die Dieter Hallervorden zu albern waren. Darüber hinaus haben seine Filme aber auch immer wieder eine sexualpädagogische Seite. Das fängt schon in Der Eisbär an. Da gibt es ein Telefongespräch, das eingesprochen wird von Jasmin Tabatabai, wo es dann eben auch darum geht, es kommt nicht auf die Länge an, es kommt auf die Dicke an und auf die Technik kommt es an. Also seine Figuren müssen sich das schon tatsächlich auffällig oft immer wieder versichern lassen. Bis hin zu Zweiohrküken, da gibt es dann diese von Ken Duken gespielte Figur des ehemaligen Liebhabers von Nora Tschirner, der, um mit dem Drehbuch zu sprechen, über einen Penis wie der Eiffelturm verfügt, was der Film dann auch in Szene setzt, was schon auch ein bisschen herausfällt. Im ersten Teil war es noch nur Nora Tschirner, die sich öffentlichkeitswirksam da nackt in die Kamera räkeln musste, mehr als einmal sogar. Und da sehen wir dann eben Ken Duken mit einer gigantischen Penisprothese, aber dass letzten Endes dann Tills Figuren doch die eigentlichen Superlover sind, daran besteht dann doch auch kein Zweifel. Es gibt auch noch in Kein Ohrhasen diese berühmte Szene mit Nora Tschirners Mitbewohnerin in diesem Film, die ihm erklärt, wie man denn so richtig tollen Kunnilingus ausführen würde. Und diese Szene endet dann damit, dass Till sich freudig zurücklehnt und sagt, mit diesem Wissen kann ich die Welt beherrschen. Also die Frage nach der richtigen Technik und das Überspielen der eigenen eventuellen oder vermuteten Defizite spielt schon eine große Rolle in diesen Filmen.
Ich sehe also, dass man da durchaus Raum hätte, einen akademischen Sonderforschungsbereich aufzusetzen, der sich mit diesen Aspekten beschäftigen würde. Wobei das natürlich nicht zur Freude von Til Schweiger sein würde, weil auch das ist spürbar, Intellektualität, Fremdwörter ganz starke Marker für Ablehnung sind. Wenn Nora Tschirner dezidiert sagt, ist damit die ganze Rede vergiftet, die die Figur hält.
Ja, es gibt einen sehr, sehr starken Anti-Intellektualismus in diesen Filmen, der sich auch genauso wie das ewige Ringen mit dem deutschen Kino und eben dem vermeintlich zu intellektuellen deutschen Kino durch das gesamte Werk von Schweiger zieht. Intellektuelle, das sind bei ihm immer groß daherredende, aber eigentlich schleimige Typen, hinter deren Worthülsen eigentlich nichts steckt, die am Ende immer nur seinen Frauen ins Höschen wollen. Und also genau so inszeniert er das dann auch eigentlich zuverlässig jedes Mal durch, wenn eine Figur in seinen Filmen auftaucht, die zu viele Fremdwörter verwendet.
Gehen wir weiter.
Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken aus dem Jahr 2018, ist der bislang letzte Film von Til Schweiger. Mit ihm wird das familienpolitische Projekt des Filmemachers, das im Drei-Generationen-Film Honig im Kopf seinen Höhepunkt erlebte, wieder in die Steinzeit zurückgebombt. Es geht um Männer und Frauen in der ungebundenen Form, auch wenn wiederum eine Til Schweiger-Tochter als Kind mitspielt. Die handelnden Männer sind Ende 40. Für deren Sorgen und Nöte interessierten sich seinerzeit mehr als 1 Million Zuschauer. Das Sequel »Die Hochzeit« kommt am 23. Januar 2020 in die deutschen Kinos.
Jochen Werner, wir sind in der Situation, kurz vor dem zweiten Teil von Klassentreffen 1.0 zu stehen. Der Film »Die Hochzeit« als Fortsetzung wird demnächst in die deutschen Kinos kommen. Schauen wir nochmal zurück, was die Ausgangslage ist nach dem sicherlich auch erzählerisch schwierigen Projekt Klassentreffen.
Ja, also Klassentreffen 1.0 ist, das muss ich doch so deutlich sagen, ein Film, der mich auch einigermaßen schockiert zurückgelassen hat. Man kann diesen Film begreifen als ein Dokument der absoluten Regression, also alles an Zähmung, an Gesellschaftsfähigmachung dieser Schweiger-Protagonisten in den vorherigen Filmen vielleicht dann doch zumindest in Ansätzen passiert ist, wird hier wieder zurückgenommen. Im Grunde ist Klassentreffen 1.0 die Rache der alten weißen Männer. Wir haben hier drei Protagonisten, gespielt von Til Schweiger, Milan Peschel und Samuel Finzi. Und alle von den dreien, die nicht Til Schweiger sind, sind verbitterte, zerknitterte, von Hass zerfressene alte Männer, die ihre Verachtung von allem, was jünger oder weiblicher oder weniger heterosexuell ist als sie, in wirklich von Hate Speech geprägten Monologen hinauskotzen, 2 Stunden lang. Es ist im Grunde wieder ein Roadmovie. Diese drei Männer machen sich auf, um ihr 30. Klassentreffen zu besuchen. Vieles an dem Film funktioniert relativ episodisch, aber es gibt dann doch auch den großen Bogen. Es gibt wieder diese Konstellation von Til Schweiger als in dem Fall dem erfolgreichen Musiker, der von einer neuen Partnerin mit einem Kind, einer alleinerziehenden Mutter erneut, gezähmt werden soll und ihr nun zusagt, fortan monogam zu leben. Obwohl er sich kurz vorher mit seinen alten Jugendfreunden verabredet hat, um sich bei diesem Klassentreffen, ich zitiere den Film, zu entschwulisieren und sich 1 bis 3 Schlampen ins Gesicht zu klatschen.
Das ist aber interessant, dass dafür das Klassentreffen als Setting gewählt wird, weil es eigentlich auch eine Präsentation des neuesten Barefoot Living Katalogs sein könnte oder überhaupt irgendeine Veranstaltung, auf der Leute Reden halten, auf der Musik gespielt wird, auf der es vielleicht noch den einen oder anderen Kulturbetrag gibt. Aber das, was man mit dem Klassentreffen verbindet und wo ich im ersten Moment dachte, es handele sich um eine strategische Wahl, dass man damit nämlich so Retro-Gelüste von älter werdendem Kinopublikum bedienen könnte. Klassentreffen kennt jeder, eine Situation, die ganz viele Déjà-vu alte Gefühle auffühlt, gleichzeitig neue Blicke ermöglicht. Aber davon macht der Film ja im Prinzip gar keinen Gebrauch, weil er eigentlich genauso gut ein Junggesellenabschied sein könnte, bis er dann irgendwie sehr spät auch bei diesem Klassentreffen überhaupt ja ankommt und da dann mit dem ganzen Klassentreffen-Material auch so viel gar nicht passiert.
Naja, wenn er dann tatsächlich ankommt bei diesem Klassentreffen, ist die Aggression und die Wut in diesem Film eigentlich schon so hochgeschaukelt, dass man sich eigentlich auch nicht mehr wundern würde, wenn Finzi und Peschel zu diesem Zeitpunkt automatische Schusswaffen hervorzögen und die gesamte Festgesellschaft einfach niedermähen würden. Das passiert dann natürlich nicht, sondern es wird dann doch alles wieder irgendwie in Richtung Happy End und Familienzusammenführung gebogen. ein sehr bezeichnender Moment ereignet sich dann, wie ich finde, doch im Rahmen von diesem Klassentreffen. Da gibt es dann nämlich so verschiedene TeilnehmerInnen, die dann Ansprachen halten, wie das halt so ist bei solchen Gelegenheiten. Und einmal betritt dann auch eine Frau die Bühne, beginnt zu reden über ihre Probleme mit dem Altern. Und nachdem wir jetzt 2 Stunden lang 3 Männern beim sich auskotzen über ihre Probleme mit dem Alter zugehört haben, wird diese Frau dann von der Bühne gebuht, als sie von der Schuppenflechte ihrer Katze beginnt zu erzählen. Also da sehen wir wieder ein ganz, ganz starkes Ungleichgewicht in der Rolle, die eben den Problemen von Männern gegenüber den Problemen von Frauen zugebilligt wird.
Ja, Gerechtigkeit ist die Sache des schweigerischen Öffres auf jeden Fall nicht. Da sieht man häufig diese Konstruktion, dass die Schweigerfigur verlangt, dass ihr Sachen verziehen werden, die er anderen aber sofort ankreiden würde und auch nicht wieder vergessen würde. Es gibt da eine neuralgische Szene in dem Kein-Ohr-Hasen-Zwei-Ohr-Küken-Komplex, wo es eben darum geht, dass Nora Tschirner eine Nachricht liest, die sie nicht lesen sollte. Er wiederum aber ihr Tagebuch, ihr Sextagebuch liest und das dann viel länger verwenden kann als sie, die eigentlich aufhören muss zu petzen, obwohl sie nur einklagt, was sie an Zurücksetzung erfahren hat. An diesem Punkt trotzdem nochmal ansetzend, gerade auch in dieser Konstellation, es spielen neben Schweiger Milan Peschel und Samuel Finzi, die ja beide sehr idiosynkratische, spezifische Theaterschauspieler sind. Und dann ist interessant, dass es dieses Gefälle gibt, dass die Schweiger-Figur, die als körperlicher Darsteller viel limitierter ist, was den mimischen Ausdruck angeht, eigentlich innerhalb der Erzählung immer über den beiden steht. Also die beiden quasi den Affen machen für das, was Til Schweiger da als Figur gutiert. Und ich mich jetzt frage, dieses ganze Auskotzen, dieses Hadern mit dem Alter, die ganzen Ungerechtigkeiten, der Hass stellenweise auch, sind es nicht eigentlich nur die Treibmittel dafür, dass man eben von Peschel und von Finzi möglichst tolle Soli hingelegt bekommt. Anders gefragt, Til Schweiger ist nun mal nicht René Polisch, der so schöne Verzweiflungstexte schreiben kann, in denen die Leute dann Verzweiflung brillieren lassen können.
Diese Soli sind auf jeden Fall da. Ich finde es auch ganz interessant, dass du die Metapher mit dem Affen gerade verwendet hast. Es gibt eine sehr prägnante Szene, in der Milan Peschel in einem Hotelrestaurant auf die Tische steigt und dort Affenlaute macht, weil ihm irgendwie die Art und Weise, wie er da bedient wurde, nicht gepasst hat. Und also es gibt wirklich so ungezügelte Ventile für Frust, die Schweiger da auch inszeniert. Aber es ist schon ganz interessant, wie er sich selber da auch rausnimmt. Weil seine Figur ist nach wie vor auch in diesem Film eigentlich der einzige Souverän. Also alle anderen sind getrieben, sind von ihrem Hass getrieben, von ihren Affekten getrieben. Und Til Schweiger ist halt derjenige, der auch eine Vorbildfunktion eigentlich für diese beiden Männer erfüllt. Er ist derjenige, der immer wieder die Situationen begradigt, an denen seine Freunde im Alltag zuverlässig scheitern und sei es nur durch ein lässig gestelltes Bein in einer Tortenbäckerei. Also Til Schweiger bleibt selbst dadurch vollkommen unerschüttert.
Er ist ja auch sehr erfolgreich. Er kann am Ende auch sämtliche Kosten begradigen. Er kann die Rechnung, die seine Ziehtochter, die da mitreist, diesmal von Lilli Schweiger gespielt, das ist die zweitälteste Tochter, die mitfährt als die Tochter seiner neuen Liebe, mit der er dann versucht, monogam zu leben. Da wird man jetzt sehen müssen, was bei die Hochzeit daraus wird. Er hat also das Geld und er hat vor allem auch den Status. Es gibt diese Disco-Szene, wo die beiden offensichtlich fast 50-jährigen Peschel und Finzi nicht reinkommen. Aber Til Schweiger als der große DJ, der mit allen Türstehern per Du ist und dick ist, natürlich durchwinken kann und sagen kann, die gehören zu mir. Und damit sind die auch bei dieser Party dabei. Was auch nochmal ein interessantes Spotlight, wenn ich das so sagen darf, wirft auf die Frage, auf das Missverhältnis, hatten wir auch schon kurz, Expertise versus Status. Die Filme sind sehr hierarchiegläubig, das heißt, jemand, der bedeutend ist, ist bedeutend, weil er bedeutend ist. Er muss sich aber nie ausweisen dadurch, dass er eben Expertise hat, also etwas besonders gut kann oder gut machen kann. Das sieht man ja auch an diesen originellen Erfindungen von Til Schweiger in den titelgebenden Kein-Ohr-Hasen- und Zwei-Ohr-Küken-Film. Es geht also nicht darum, da irgendwie pädagogisch ganz weit vorne zu sein, sondern es reicht, wenn dann die Restfantasie eben auch zum Zubereiten des titelgebenden Coq au Vin führt, was das einzige Gericht ist, was er kann. Also diesen Unterschied haben wir auf jeden Fall. Und ich würde noch mal anmerken, was das Regressive des Klassentreffen-Filmes vielleicht auch noch mal vor Augen führt, dass Reichtum hier vollkommen voraussetzungslos da ist. Das heißt, Geld spielt überhaupt keine Rolle. Das Hotel ist tatsächlich jetzt auch auf einem Stand von, wie solche Nobelherbergen, müsste es wahrscheinlich heißen, sind. Die Ziehtochter kann Markenklamotten im Wert von 50.000 Euro einkaufen. hier muss überhaupt nicht verschämt irgendwie für gearbeitet werden, das Geld ist einfach da. Was sagt uns das irgendwie auch im Blick darauf, woher die Figur kommt? Bei Barfuß war es ja noch so, dass er sich eigentlich noch rumgeschlagen hat mit Jobs, der Til Schweiger-Charakter.
Das ist tatsächlich auch interessant im Hinblick auf die Konsequenzlosigkeit der materiellen Schäden, also in den vorherigen Filmen, über die wir gerade gesprochen haben. Also da war irgendwie, das Geld war eigentlich auch immer schon mitgedacht, aber es war nicht explizit mitgesprochen. Das ist tatsächlich irgendwie stärker geworden auch. In Honig im Kopf wird zum Beispiel sehr explizit darauf hingewiesen, dass diese Hotelsuiten, in denen beide Paare am Ende parallel landen, jeweils 1.800 Euro pro Nacht kosten. Und da wird dann auch so mit großer darauf verwiesen, das könne man sich schon mal leisten und es sei es ja wert. Und hier ist es tatsächlich so, dass alle Schäden einfach so aus der Portokasse beglichen werden am Ende. Also die Konsequenzlosigkeit wird eigentlich aufgelöst in einem Reichtum, der jegliche Konsequenzen eigentlich immer schon abfedern kann.
Und der etwas Vorzeigehaftes hat, also dass nicht mehr versucht wird zu behaupten, man hat einen Brotberuf wie zum Beispiel Journalist oder Drehbuchautor, wobei der Drehbuchautor in Kokovér ja auch scheitert eigentlich, trotzdem aber sein tolles, riesiges Loft bewohnen kann. Also da ist Geld auch kein wirkliches Problem. Trotzdem nochmal überlegt, was könnte denn die Perspektive des Schweigerschen Werks über jetzt die Hochzeit hinaus sein? Oder wie kann man sich die Hochzeit zum einen vorstellen und wo führte es vielleicht hin, dass dieses Werk doch nochmal in vielleicht andere Richtungen sich bewegt, in andere Fahrwasser käme?
Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, das mitzuerleben. Bin sehr gespannt auch auf den Kinobesuch jetzt, wenn die Hochzeit nächste Woche anläuft. Ich vermag nicht, das vorauszusagen. Ich glaube eher nicht, dass Til Schweiger in eine Phase eines selbstreflektierten Alterswerkes eintreten wird, weil da sehe ich bisher überhaupt keinerlei Anzeichen dafür. Ich glaube aber auch nicht, dass es noch weiter in den Irrsinn vorstoßen kann als Kokovér 2 zum Beispiel. Das ist tatsächlich einer der wahnsinnigsten Filme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Der ist eigentlich mit gar nichts anderem mehr vergleichbar und spielt wirklich ausschließlich nur noch in Til Schweigers Kopf. Es bleibt abzuwarten, also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ich glaube nur, dass diese Klassentreffen-Hochzeitskonstruktion, was ja auch die Besucherzahlen zeigen, mitunter ein Irrweg sein könnte, weil es rein von außen, rein marktlogisch gedacht, was dem widersprechen würde, dass es alles in seinem Kopf ist und er das Medium seiner eigenen, logischerweise nicht durchreflektierten Obsession, dass da eigentlich was passieren müsste, um aus diesem ewigen Geschlechtermodell, für das man ja auch langsam zu alt wird, wo man eigentlich mit dem Drei-Generationen-Modell aus Honig im Kopf auf einem interessanten Weg war, oder vielleicht eben auch diese Variante, dass man jetzt, das wäre aber schauspielerisch dann erforderlich, da etwas hinzulegen, was anders ist, wo ich nicht weiß, ob es dazu reicht, vom Vermögen her, dass er eigentlich eine Altersrolle finden müsste, die dann wiederum in einem starken, selbstironischen Abstand zu den früheren Rollen steht und dass er darüber etwa im Tatort auch anders punkten könnte, als er das bis jetzt getan hat.
Das, finde ich, hat man ansatzweise in sowas wie Hotdog gesehen, aber da braucht es dann tatsächlich auch andere Filmemacher als ihn selbst dafür. Also da übernimmt er ja im Grunde auch wieder diese Actionheld-Rolle, die er als Chiller oder in Schutzengel übernommen hat. Die ist aber ansatzweise gebrochen. Und ich glaube aber nicht, dass Schweiger selbst als Filmemacher an diesen Punkt kommt. Also das im Grunde würdiger kann das Alterswerk eigentlich nicht mehr werden. Aber ich bin sehr gespannt darauf zu erleben, in welchen Schattierungen es noch Unwürdigkeit erforscht.
Das wird weiterhin zu beobachten sein.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Das war die Sendung Talk Schweiger. Annäherungen an den letzten deutschen Auteur mit Jochen Werner und Matthias Dell. Mein Name ist Dagmar Berghoff und wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine gute Nacht.